Sind dann insane reingestartet. 1 Million Downloads in unter 28 Tagen nach Release. 7 Millionen Umsatz gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Kartenspiel rausgebracht, ein Posterkartenspiel.
War nicht besonders erfolgreich.
Also Auflage von 15.000 gemacht, im ersten Monat 1.000 Stück verkauft. Gesamten Downloads, die wir in Lateinamerika gemacht haben, wo wir wochenlang Platz 1 in den App-Charts waren. Wir haben spanische Apps wegdominiert. Wir haben Mexiko, waren wir auch sehr, sehr viral. Und wir sind bei Gesamtkosten von unter 20.000. Also wir haben Millionen Downloads, 4-5 Millionen Downloads. Und sehr, sehr hohe Umsätze auch. Wir haben bei Splash ungefähr 50% Gewinnmarge. Wir sind so profitabel, dass wir einfach von nichts Angst haben müssen.
Wie schützt man sich davor, so einen Höhenflug zu entwickeln?
Ich.
Hunderte Millionen Views, 8 Social Media Accounts, eine Firma, die innerhalb von 28 Tagen 1 Million Downloads, innerhalb von 13 Monaten 7 Millionen Euro Umsatz gemacht hat und das zu teilweise Kosten wie wir haben 4,5 Millionen Downloads für weniger 10.000 Euro eingekauft. Absurd. Die Geschichte von Jeremy und Hannes, also Hannes und Jeremy ist der Instagram-Account und allem, was dahinter steht mit der Firma Splash und dem Splash Party Games, ist absurd. Innerhalb von kürzester Zeit Millionen-Business geworden, 20 Millionen Downloads, wirklich komplett anders. Anfang 20, einfach mal gemacht und mehr EBIT, also wirklich Geld verdient, als so manches Startup, das hunderte Millionen geraced hat. Ich spreche mit Jeremy offen darüber, wie sie die Firma gestartet haben, wo sie die Firma hinentwickeln wollen, warum sie sich zum Beispiel aktiv gegen Risikokapital und Venture Capital entschieden haben, ein Angebot abgelehnt haben, 2 Millionen auf 25 Millionen Bewertung zu bekommen und. Und es ist ein seltener Einblick, weil eigentlich würde man von außen häufig denken, dass Jeremy und Hannes einfach Creator sind, Influencer sind und hintendran bauen sie eine Maschinerie an Firmen, die wirklich seinesgleichen sucht und wo viele, die hier zuhören, sich sicher eine Scheibe abschneiden können. Und natürlich sprechen wir auch über Social Media, wie soll es anders sein? Wir alle können, glaube ich, mehr auf Social Media machen und von denjenigen lernen, die es machen. Und deswegen habe ich mit Jeremy auch darüber gesprochen, wo liegen eigentlich die Hebel, wenn man selber für seine Firma einstehen möchte? Welche Fragen muss ich mir stellen, ob ich das möchte? Und deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit Jeremy Okot von Splash und dieser Episode Unicorn Bakery. Jeremy, wenn du aus deiner Perspektive auf Unternehmertum schaust und dir überlegst, wo ihr herkommt als Creator, die Business aufbauen. Was würdest du sagen, wie entwickelt sich Unternehmertum in den nächsten Jahren weiter? Was ist so die Grundlage, um erfolgreiche Firmen zu bauen?
Ich glaube, es kommt natürlich auch ein bisschen jetzt auf die Firma an sich an, die du versuchst aufzubauen. Ich kann, glaube ich, hauptsächlich Statements über B2C oder Social Media Driven Firmen machen. Und ich glaube, es wird immer mehr darauf beruhen, dass du ein Gesicht hast. Aha. Ich glaube, das spielt gerade in der Zeit von AI auch eine Rolle, dass du irgendwas hast, woran du dich festhalten kannst als Consumer. Und ob das jetzt ein Gesicht ist, wie zum Beispiel bei Moa Christian Wolf, über den wir jetzt in der anderen Podcast-Folge viel gesprochen haben, oder ob das jetzt bei Splash unsere animierten Figuren sind, du brauchst irgendwas, woran du dich festhalten kannst. Aha. Und ich glaube, darum wird sich's in der Zukunft viel drehen.
Muss ich mir also Gedanken machen, wenn ich eine neue Firma gründe, ob ich mir zutraue, das Gesicht zu sein?
Also wir schauen unglaublich viele Social Media Kanäle an, auch von Brands. Und wir kamen zu einem Schluss, es funktioniert schon tatsächlich immer am besten, wenn die Gründer auch vor der Kamera stehen. Also dieser Angle, ja, ich habe jetzt eine Social Media Mausi eingestellt und die redet jetzt mit den großen Chefs und so. Das hat sehr lange gut funktioniert, aber mittlerweile ist es auch total cool, wenn der Chef und der Gründer selber auf sich vor der Kamera stellt. GIG, Gastro ist geil, René Redo, einer der relevantesten Firmen-Influencer quasi aktuell. Ja.
Witzigerweise erst den Namen immer wieder gehört und vor kurzem das erste Mal was von dem auf Social Media dann gesehen.
Ja.
Aber trotzdem, ich glaube, dass man sieht es immer mehr. Ne? Also wenn man sich anguckt, so welche Firmen haben Momentum, gerade in der Consumer-Welt, das ist ja schon sehr häufig dieses eine Person geht nach vorne. Und auch in der B2B-Welt ist es dann häufig teilweise so, hat auf LinkedIn oder so zum Beispiel mehr gemacht. Ne?
Ja.
Und auch auf LinkedIn ist präsent, dadurch irgendwie Türen geöffnet und man unterschätzt das manchmal und schaut sich nur TikTok, Instagram oder YouTube an und merkt dann, warte mal, das betrifft eigentlich alle Plattformen und je nachdem, wo man halt in welcher Branche platziert ist, so ein bisschen dieses Thema Thought Leadership und wie kann ich als irgendwie Experte wahrgenommen werden für das Thema, worin wir uns positionieren und da dann auch authentisch ein bisschen zu berichten, was passiert, macht schon was aus.
Ja, ich glaube auch, es wird natürlich auch auf B2B Einfluss haben. Ich habe einfach nur nicht so viel Ahnung. Also wir hatten unsere Agentur, über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen, aber nicht auf dem Level, dass ich jetzt sagen würde, ich habe da großartig Learnings gemacht, die jetzt für den Podcast hier spannend sind. Ja.
Wie viel deiner Zeit ist quasi das Gesicht der Firma zu sein, versus sich Gedanken zu machen, wie die Firma sich weiterentwickelt?
Ja, ich glaube, da haben wir einen ganz fundamentalen Fehler gemacht, nämlich wir haben Splash, das ist eine App für alle, die jetzt hier irgendwie gar keine Ahnung haben, wer ich bin, was ich mache. Wir haben eine App gegründet, mein Co-Gründer Hannes und ich, die heißt Splash, ziemlich erfolgreich, 20 Millionen Downloads. Und wir haben zum Zeitpunkt der Gründung sehr viel Videos gepostet, also 5 Videos am Tag vielleicht, alle mit einem Average von 2 bis 4 Millionen Aufrufen auf ein Werbeformat. Aha. Und das haben, glaube ich, selten auch Unternehmen in Deutschland geschafft, so viel Traction darauf zu bekommen. Sind dann insane reingestartet, 1 Million Downloads in unter 28 Tagen nach Release. Und dann haben wir gemerkt, scheiße, da gibt es ja voll viel Unternehmertum zu tun. Und haben uns dann die nächsten Monate irgendwie immer mehr da reingesetzt, quasi eine gute Firma zu bauen. War dann 90-10 vielleicht von, ich baue jetzt eine Firma und 10% Creator. Und dann aber gemerkt, scheiße, unser Kernmarkt braucht aber dieses Gesicht, wo sie rein investieren können und wo sie das Produkt erleben. Und jetzt haben wir uns refokussiert und sind jetzt wieder andersrum bei 90-10, würde ich sagen, Creator da sein. Mhm. Haben wir so outgesourced auch viel.
Wenn wir da mal einen Schritt zurückgehen, also Hannes und Jeremy, ihr seid die beiden, die quasi das als auf Social Media angefangen habt.
Genau.
Seid dort maximal erfolgreich geworden, also habt sehr viel über zum Beispiel das Format Imposter, also es gibt genau. 4 Personen, 3 kennen einen Begriff, eine Person kennt den Begriff nicht und genau. versucht aber so zu tun, als ob, und man muss dann entlarven, wer weiß eigentlich, wer gehört eigentlich nicht dazu. Ja. Und daraus habt ihr dann später eine App gemacht, Splash, also Partyspiele.
Genau.
Wir gehen auch gleich nochmal durch die einzelnen Schritte und nehmen die ein bisschen auseinander, nur du hast das in Podcasts auch generell immer wieder erzählt und ich will es mal kurz zusammenfassen.
Ja.
Und da habt ihr innerhalb von 28 Tagen 1 Million Downloads gemacht. Jetzt inzwischen habt ihr 20 Millionen Downloads.
Ja.
Hochprofitabel. Da will ich gleich nochmal mit dir über alles sprechen.
Ja.
Aber das ist die Kurzfassung. Ihr
genau.
habt mit Social Media angefangen, habt euch dann überlegt, warte mal, das Format funktioniert besonders gut.
Ja.
Was machen wir daraus? Warum habt ihr nicht einfach nur überlegt, wie machen wir mehr Reichweite, mehr Social Media und irgendwie einfach nur immer größer werden?
Ich glaube, Hannes und ich, den ich heute hoffentlich einigermaßen würdig repräsentieren kann, Hannes und ich haben immer ein bisschen anderen Approach zu Social Media gehabt als jetzt andere Creator. Ich kenne 20% der Creator, die ich kenne, haben angefangen mit Social Media, weil es Spaß macht, Videos zu machen und wurden damit erfolgreich und verdienen jetzt auch coolerweise Geld damit. Ja. Wie geil. Und ich glaube, Hannes und ich sehen Social Media oder einen Social Media Account oder ein Face schon eher so auch als Unternehmen an. Und innerhalb eines Social Media Gesichts gibt es eigentlich 2 brauchbare Faktoren, woran du messen kannst, wie gut so ein Account ist oder ein Face ist. Nämlich einmal, wie viel Reichweite hat er? Das ist offensichtlich. Also ein Influencer ist so gut, wie viel Reichweite er hat. Und auf der anderen Seite, wie monetarisiert er diese Reichweite? Und dieser Monetarisierungsaspekt ist total im Wandel, weil viele Creator verstehen, holy shit, ist meine Reichweite, die ich quasi in Bedingung 1 habe, viel wert. Ich mache große Beispiele, Mr. Beast, unendlich viel Reichweite, sehr, sehr starke Monetarisierung auf verschiedensten Ebenen. Logan Paul, Prime, KSI und Logan Paul, Prime. Oder vielleicht nochmal ein bisschen kleineres Beispiel, Nico aus UK mit Shades. So, also alle haben quasi verstanden, okay, meine Reichweite kann monetarisiert werden und haben das gut gemacht. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch besonders dahin shiften, dass das mehr Creator realisieren werden. Und wir haben es eben auch recht früh realisiert und haben das dann umgesetzt, indem wir sowohl innerhalb von Social Media quasi angefangen haben, besser zu monetarisieren, als auch, dass wir äußere Möglichkeiten erschaffen haben, quasi Geld zu verdienen mit unserer Reichweite.
Was würdest du sagen, wenn wir mal Monetarisierung in Qualität runterbrechen? Was ist die höchste Form an Qualität der Monetarisierung von Reichweite und was ist die schlechteste Form?
Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde sagen, was viele gesehen haben und was so das Urgestein von Monetarisierung von Reichweite ist, ist Merch. Also zum Beispiel damals Julian Bam oder Concrafter mit seinem Smiley-Kissen. Ne, also das ist quasi sein sein Logo und das hat er einfach draufgedruckt auf irgendwas und das wurde dann verkauft. Und das verkauft sich, weil man will ja eine Zugehörigkeit kaufen, auch durch den Merch. Ich würde sagen, das ist die unterste Form von einem, ich sag mal, Influencer-Produkt. Und die höchste Form ist, du nutzt deine Reichweite, um ein Unternehmen zu erschaffen und zu pushen, was in sich abgeschlossen auch schon funktioniert und nutzt es einfach nur als Hebel. Und der Schritt von A nach B ist aber Welten. Es ist einfach quasi, schaffst du es, ein Unternehmen zu bauen oder nicht, steht dazwischen. Ja.
Du hast jetzt zum Beispiel sogar weggelassen, dass man ja zum Teil einfach auf Provisionsbasis Werbung machen kann oder bezahlt wird für Werbung, was ich ja auch eine Form der Monetarisierung finde.
Du hast recht, ja, stimmt. Nee, eigentlich gibt es noch eine Ebene drunter. Ich habe jetzt immer nur daran gedacht, wenn Influencer sich, ja, nee, also du hast recht, eigentlich kann man es von ganz unten aufbreiten. Also das würde ich sagen, ist die quasi niedrigste, einfachste Form von Monetarisierung, ist jegliche Form von Affiliate-Links. Dann kommt Influencer-Kooperationen, also wenn sie mit Brands einfach zusammenarbeiten und dann, du hast recht, eigenes Produkt ist eigentlich schon oberes Mittelfeld. So, das machen schon echt nicht viele. So, ja, absolut.
Wie habt ihr damals über eigenes Produkt nachgedacht? Ich schätze mal, ihr habt vorher wahrscheinlich erstmal ganz normal typisch Kooperationen gemacht.
Ja.
Und wahrscheinlich auch nicht schlecht Geld damit verdient. Warum dann irgendwann der Punkt zu sagen, ach komm, wir machen jetzt eigenes Produkt?
Ich glaube, es gibt, also jemand, der Social Media quasi oder jemand, der erfolgreicher Influencer ist oder Unternehmer, der sagt, Geld spielt für mich keine Rolle, das ist einfach eine Lüge. Also es stimmt einfach nicht. Also selbst wenn du Geld nur als Indikator dafür siehst, dass du was Erfolgreiches machst, ist alles fein, aber Geld spielt immer eine Rolle. Und bei uns ist aber tatsächlich so, dass uns einfach dann die Gründungen Spaß machen. Also wir feiern es einfach total, zu gründen, neuen Stuff zu machen, irgendwie Sachen zu hebeln. Und deswegen hatten wir immer die Augen offen nach eben genau solchen Opportunities und haben dann zu viert, Livia, Romina, Hannes, Jeremy, also privat das Spiel Imposter gespielt, was du gerade schon erklärt hast, 8 Stunden lang im Café und dann am nächsten Tag nochmal 8 Stunden lang im Café. Und dann dachten wir irgendwie, ja, wie doof, dass man immer eine Person braucht, die diese 4 Rollen zuteilt. Das heißt, eine Person kann immer nicht mitspielen. Da würden wir einen Mehrwert schaffen, wenn wir jetzt ein digitales Produkt dahinter setzen würden. Und das war alles an einem Abend quasi dieser Gedankengang, den ich jetzt gerade beschreibe. Und dann kamen wir zum Schluss, aber es gibt doch noch mehr coole Spiele, die wir in unserem Freundeskreis immer so spielen. Und alle haben irgendwie einen Nachteil, den man lösen könnte durch ein digitales Produkt. Zum Beispiel kennst du vielleicht Werwölfe von Düsterwald, das Kartenspiel, das ist ja super bekannt. Und da ist der Mehrwert, den wir in der Splash-App schaffen. Wir sind der erste digitale Erzähler dazu. Das heißt, du kannst das Handy in die Mitte legen, das kennt die Abläufe, das kennt die Rollen, das macht keine Fehler und eine Person mehr kann mitspielen. Aha. Und wenn Werwölfe von Düsterwald ab 8 Leuten spielbar ist, ist Splash ab 4 Leuten spielbar. Warum? Du hast den Erzähler in der App und es funktioniert. Und genau, das ist dann quasi so der Approach gewesen und das war also keine richtige so, ja, wie können wir jetzt möglichst viel Geld aus unserer Community rausdrücken, Entscheidung, sondern eher eine Entscheidung von, ah, wir sehen hier ein Produkt, was actually Mehrwert hat, wie cool wäre das, es zu gründen.
Und wie viel, also einfach nur, weil du sagst, es ist nie egal, das Geld als Unternehmer. Ja, ja. So, wie viel war, hey, wir wollen irgendwas in den Markt bringen und wie viel war, hey, eigentlich würde uns das gerade selber helfen, weil dann könnten wir einfach im Café oder auch zu Hause irgendwie das Spiel besser spielen. Also wo ist es eine Lösung für euch selber gewesen?
Ja.
Und wo war es, hey, wir suchen auch wirklich was, was uns Geld verdienen kann?
Ich bin der Verkopfte von uns beiden, von Hannes und Jeremy. Also ich treffe immer oder hauptsächlich Entscheidungen based auf Daten oder ja, irgendwie was gerade logisch erscheint. Und Hannes ist eher so ein Bauchgefühlsmensch. Und wenn der jetzt hier gerade sitzen würde, der ist nämlich leider krank, wenn der jetzt hier sitzen würde, dann würde er sagen, es hat sich einfach richtig angefühlt. Und ich denke, es sind noch mehr Faktoren, als die du gerade beschrieben hast, die uns dann zu dieser Gründung am Ende des Tages verleitet haben. Aber ja, es trifft beides zu. Also es hat gerade in den Creator-Mix reingepasst. Es hat uns persönlich geholfen. Wir haben Bock auf Gründungen gehabt. Und wir haben gedacht, Alter, voll die Marktlücke. Ja.
Wenn wir uns jetzt einmal Zahlen, Daten, Fakten zu Hannes und Jeremy angucken.
Ja.
Was muss ich an Zahlen und Daten und Fakten über euch wissen, um zu verstehen, was für ein kleines Imperium ihr da bisher gebaut habt?
Genau, also wenn man die Firma Hannes und Jeremy isoliert betrachtet, ne, ich kann leider Gottes nicht über die genauen Geldsummen sprechen, weil es einfach viele, also gerade Millennials, das irgendwie voll vor den Kopf stößt, mäßig, wenn man über Influencer-Zahlen redet. Aber ich kann sagen, also als Hannes und Jeremy verdienen wir average über 6-stellig im Monat Umsatz. Also wir haben natürlich Payroll von Mitarbeitern und andere Ausgaben, also Umsatz. Und wir haben eine Traction von aktuell ungefähr 400 Millionen Aufrufen pro Monat.
Krank.
Was wir fahren können. Und einen Follower-Zuwachs, also jetzt auf alle Accounts kumuliert von im letzten Monat 400.000 Follower, aber die Monate davor on average vielleicht 50.000 bis 100.000 Follower.
Genau. Warum geht das gerade hoch?
Weil wir einen neuen Account gestartet haben, mit dem, ich würde behaupten, erfolgreichsten Account-Launch aller Zeiten in Deutschland mit den Splash WG-Account, wo vier Creator, also Livia, Romina, Hannes, Jeremy, von denen ich vorhin auch schon gesprochen habe, quasi zusammenziehen und dieses Zusammenziehen wie Snapchat dokumentieren. Oder wie Snapchat ist schon zu Gen Z gedacht, aber wir posten 60 Videos am Tag davon, wie wir gerade zusammenziehen und coole Sachen machen. Und haben da eben auch in 28 Tagen irgendwie 319 Millionen Aufrufe gemacht, nur auf dem einen Account auf TikTok. Und wir haben 8 Accounts auf TikTok, aber wir bespielen auch YouTube, Snapchat, Spotify, Instagram, genau.
Ich glaube, so eine generelle Frage für jemanden, der gerade zuhört und nicht so tief in der Welt ist, ist, was macht man für 60 Videos am Tag? Also wie kann es sein, dass man 60 qualitativ hochwertige Videos da pusht, um so Reichweiten zu generieren?
Also qualitativ hochwertig nehme ich mal als Kompliment an der Stelle. Das würde ich so nicht ganz unterschreiben. Ich glaube...
Aber ganz kurz, Entertainment-Faktor ist ja qualitativ hochwertig, auch wenn er von der Produktion her, man vielleicht sagen würde, es ist keine TV-Produktion,
oder? Ja, wenn man so Qualität versteht, hast du recht. Ich glaube, das Schöne ist, und das ist ja, was wir auch in der Twitch-Bubble sehen, dass die so erfolgreich ist aktuell, ist, Menschen mögen es, Teil von deinem Leben zu sein. Hm. Und das sieht man quasi daran, wenn ich jetzt meine 60 Videos poste, dann kriegen die ungefähr alles Coole mit, was ich an diesem Tag mache. Und das heißt, ich kann eigentlich den ganzen Tag lang verfolgen, was ist eine Person, die ich vielleicht cool finde oder die vielleicht was gemacht hat, was ich auch gerne machen würde, wie zum Beispiel so eine coole Gründung wie Splash oder mit meinen Freunden in eine WG zusammenziehen. Was macht diese Person den ganzen Tag? Was passiert da Witziges? Und jetzt bin ich ja auch noch in der tollen Position, irgendwie ein spannendes Leben zu haben. Wie geil, dann kann ich auch actually viel Sachen teilen. Zum Beispiel waren wir gerade im Splash-Haus, wo wir ganz viele Creator einladen und coole Games spielen und solche Geschichten. Und dann hast du auch einfach sehr, sehr viel zu teilen. Und ich poste nicht jeden Tag 60 Videos, also nicht über meine Hand, weil das auch, glaube ich, man muss trotzdem noch so ein Level von Authentizität behalten, im Sinne von, ich muss schon Bock drauf haben. Und deswegen gab es jetzt 4 Tage lang nur 3 Videos pro Tag von mir, aber jetzt irgendwann geht's wieder los.
Okay, also ihr zu viert postet auf diesem Account, jeder für sich. Ja. Und ich kann quasi... Also ich verfolge quasi 4 Leben parallel und ich freue mich, wenn ein Update von dir kommt, ich freue mich aber, wenn ein Update von Hannes oder Livia etc. kommt und habe dann das quasi so wie so eine Soap, aber auf einem TikTok-Account, anstatt dass ich jetzt Insta-Stories verfolge zum
Beispiel. Und Soap trifft es auch ganz gut, weil es geht auch viel darum, zum Beispiel Hannes und Romina, da wird halt darüber spekuliert, finden die sich gut, haben die irgendwie was miteinander gehabt und dann habe ich ein Format etabliert, das heißt News-Zentrale, wo es darum geht quasi, Leute, ich erzähle euch jetzt die neuesten Nachrichten quasi aus der WG. Mhm. Wie läuft's denn da gerade? Und das ist so schön und das ist, was mir mit Abstand am meisten Spaß macht an diesem Account. Es bilden sich so viele kleine Geschichten. Mhm. Zum Beispiel gab es mal eine Ameisenstraße, die ins Haus reingeführt hat. 5 Videos zur Ameisenstraße gemacht. Oder so ganz kleinteilige Sachen, die dann aber total Spaß machen, auch mit der Community zu besprechen. Dann machen wir eine Abstimmung, was machen wir jetzt mit der Ameisenstraße? Ne? Das kann man nicht verstehen, wenn man quasi von außen drauf schaut, weil das so, so ein abstraktes Etwas ist, aber
jetzt mal, dumme
in sich
Frage,
macht es total Sinn.
Wie viele Views habt ihr mit der Ameisenstraße gesamt gemacht, wenn du jetzt mal so 5 Videos sagst, was schätzt du?
10 Millionen, 10 Millionen Views.
Und wenn du siehst die Ameisenstraße und du sagst, okay, dazu mache ich jetzt ein Video.
Ja.
Wie sehr denkst du in, keine Ahnung, was ist meine Hook? Wie baue ich den Content? Wo setze ich Schnitte? Und wie sehr ist es einfach, okay, ich mache das jetzt, weil ich weiß ungefähr, was funktioniert?
Ja. Auch da, glaube ich, sind wir einfach in der geilsten Position ever, weil wir uns gar nicht so darauf konzentrieren müssen, dass das Video in sich super stimmig ist, solange der Inhalt cool ist. Also wenn ich jetzt über diese Ameisenstraße rede, aber das Video wird erst ab 30 Sekunden spannend, feiern die Leute das trotzdem, weil sie halt diese Ameisenstraße spannend finden.
Mhm.
Und das ist das, was wir immer als höchste oder privilegierteste Position auf Social Media bezeichnet haben, Stories bauen. Mhm. Also wenn ich jetzt Brands anschaue, die zum Beispiel versuchen, Stories zu bauen, es schaffen 1 von 100 Brands, schafft es, eine gute Story zu bauen, wo die Leute genuinely aufs nächste Video warten. Und Dadurch, dass dieser Account aber quasi so eine hohe Gesamtrelevanz hatte, hatten wir die Möglichkeit, ganz viele einzelne Stories jetzt quasi immer aufzubauen. Und deswegen wird es eh geschaut, egal welche Hook ich quasi mache. Mhm. Ja.
Wie etabliere ich erstmal anständig eine neue Story auf Social Media?
Genau, das ist für mich, also ich habe es mein Leben lang, oder das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber mein Karriereleben lang quasi immer als die höchste Form von Social Media bezeichnet, wenn du es schaffst, videoübergreifend eine Emotion beim Zuschauer hervorzurufen. Und die Antwort ist, es gibt keine universelle Antwort, wie du es schaffst. Und wenn es Brands mal schaffen, dann sind da für mich auch absolute Geniuses hinter, im Sinne von, ich spreche dann auch mit denen und die haben einfach, die Check ist auch sehr, sehr krass. Also dann ist jedes Video für sich funktioniert. Aha. Starke Hook, man ist investiert, was passiert. Und dann funktioniert es aber auch noch übergeordnet. Ich kann jetzt kein 1:1 Tutorial geben, weil es auch wirklich so schwierig ist. Ja.
Als jemand, der nicht so eine Gesamtreichweite hat wie ihr und sagt vielleicht, ich muss überhaupt erstmal anfangen, meine Kanäle zu pushen, würde ich wahrscheinlich nur anfangen, eine Story überhaupt erstmal zu platzieren, oder? Ich würde jetzt nicht versuchen, 10 Stories parallel zu spielen, oder würde ich 10 Stories gegeneinander testen und sagen, okay, die funktioniert und da mache ich jetzt weiter.
Vergiss das mit den Stories. Also, deine Story ist deine Personal Brand. Mhm. So, also du, auf eine Story zu setzen, ist einfach wie Lotto zu spielen. Das ist einfach, selbst wenn du es versuchst und deine Story macht in sich Sinn und du hast die auf dem Papier aufgeschrieben, so wird's laufen und die Leute werden das feiern, Du spielst einfach nur eine Glückskarte. Wie du berechnet erfolgreich bist auf Social Media, ist von Asset zu denken und zum Beispiel in Formaten zu denken. Mhm. Also ich habe ein Format, das funktioniert, das mache ich so nochmal, aber füll den Inhalt zum Beispiel anders. Ja, also mal angenommen, wir haben jetzt hier eine Trennwand zwischen uns und wir entscheiden, ich habe eine Banane in der Hand und lass dich raten, ob ich richtig liege oder falsch. Das ist ein Format. Und nächstes Mal habe ich nicht eine Banane in der Hand, sondern einen Box. Ja.
Ja. Was man, glaube ich, häufig hört, ist so, hey, schau dir in US ein Format ab, kopier das und dann findest du mit der Zeit einfach deine eigene Variante. So, ich habe das immer wieder zum Beispiel gemacht, dieses typische, wie bist du Millionär geworden? Ne? Ich meine, ich treffe sehr viele Unternehmer, teilweise Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Ja.
Das gemacht mit einem Christian Wolf, brauche ich nicht ja viel erklären, mit More Nutrition und Quality Group, Milliarden-Exit, Nikita Fahrenholz, der irgendwie Delivery Hero gemacht hat, jetzt Fahrengold, dann irgendwie Jan Kraume, Waze und andere. Mhm. Und man sieht schon, da kriegt man echt gut Traffic drauf, wenn du dieses Format spielst.
Ja.
Und dann fragt man sich immer, boah, dieses Format bin überhaupt nicht ich.
Ja.
Will ich das weiter pushen?
Ja, verstanden. Und ich finde es so spannend, weil ich überhaupt nicht verstehe, warum du erfolgreich sein willst auf Social Media. Also im Sinne von, warum interessiert es dich überhaupt, ob du so eine große Zielgruppe hast? Die reichen, was ist das Ziel von dir?
Naja, weil man schon denken würde, dass auch der Podcast weiter wächst, ne? Und ich weiß halt, dass der Podcast zum Beispiel brutal nischig ist zum Teil.
Genau.
Dementsprechend halt du dich sehr schwer tust, zum Beispiel mit Clips etc. aus dem Podcast, neue Leute dauernd zu generieren.
Ja.
Und manchmal denke ich, okay, über andere Formate wäre es ja gar nicht so schlecht, den Podcast wachsen zu lassen, weil wenn die Leute das sehen, sich denken, okay, warte mal, der Typ ist ja trotzdem relativ legit und macht nicht nur Bullshit-Content.
Verstanden.
Und dann auf den guten Content kommen, dann können sie weniger Zeit für Bullshit-Business-Content verwenden.
Ja.
Und ich glaube schon, dass wir damit vielen Leuten, die sich den Content anhören würden, auch was Gutes tun würden.
Ja.
Gleichzeitig wüsste ich nicht, wie ich das Wachstum sonst generieren würde.
Ja. Das heißt, du schaust bei einem anderen erfolgreichen Business-Podcast aus Amerika und schaust, was der für Social-Content macht?
Nein.
Ach so,
ich überlege mir, welchen Social-Content würde ich machen, um weiter, also der zu mir so halbwegs passt aufgrund von Netzwerk und so weiter. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich nur hinsetzt und irgendwelche Sachen erklärt und deswegen dauernd sein Handy zur Hand nimmt.
Ja.
Aber könnte mir zum Beispiel dieses Wie bist du Millionär geworden, das hat brutal gut funktioniert. Oder Auto, ich frage da immer, gemietet oder geleased, und meistens haben die Leute ihr Auto gekauft, wenn sie erfolgreich sind. Ne? Und das macht halt 500.000 Views.
Ja.
So, und darüber, wir ziehen irgendwie 500 bis 1000 Follower auf Insta und dann meinetwegen auch auf TikTok oder hier und da und das wächst. Und gleichzeitig ziehen wir natürlich auch neue Leute für den Podcast, so was ja spannend ist. Aber gleichzeitig wüsste ich nicht, wie ich aus dem Podcast heraus dieses Wachstum ziehen würde. So, das ist so ein bisschen die Frage. Und deswegen denke ich manchmal, sollte ich solche Formate spielen, natürlich, es fühlt sich ja auch gut an, Video zu posten, was 1 Million Views macht.
Ja.
So, I'm not gonna lie.
Macht es sich high?
dann würde ich es wahrscheinlich häufiger machen. Also es ist, ich erzwinge es nicht. Also ich sitze nicht da und denke, wann kann ich mein nächstes Video posten? So, mich kotzt es an, wenn ein Video nur 1000 Views macht, so, aber ich poste jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie so ein Ding. Ich bin jetzt nicht so, lass mal alle Leute anschreiben, dass wir das machen und mega durchdrücken.
Ja.
Und gleichzeitig glaube ich, es wäre schon hilfreich.
Ja, ja. Ja, kommt ein bisschen drauf an, welches Format du machst, was ich mir immer denke bei, gut, B2B-Podcast ist jetzt bei dir ein bisschen übertrieben, aber...
Ja, doch.
Ja, passt. Ja. Das Einzige, was immer auf B2B-Accounts irgendwie zieht, ist alles so Geld, ne? Also immer so, wie viel Geld verdienst du, bist du reich, vielleicht Auto oder so. Das ist immer das, was zieht. Aber die Zielgruppe, die du damit anziehst, ist ja auch eine, eigentlich brauchst du gar nicht. Das ist nämlich die einzige Frage, die für den Consumer spannend ist. Also, was die meisten Leute nicht interessiert, ist echtes Unternehmertum, und was die meisten Leute interessiert, ist das Result aus dem Unternehmertum, nämlich Geld.
Ja.
Das heißt, eigentlich ziehst du damit Leute an, die du gar nicht brauchst zwingend, ne?
Die Frage ist, kannst du manche Leute, die so ein bisschen geblendet sind, Unternehmertum bedeutet automatisch Cash, weil es gibt ja sehr viel Content, der in die Richtung auch spielt, bisschen weiter, also denen helfen, sich unternehmerisch weiterzuentwickeln, weil du sie auf den ehrlichen Content ziehst.
Ja,
oder verstanden. Ist das halt vergebene Liebesmühe und man verschwendet seine Zeit?
Das kann ich dir, glaube ich, schwer beantworten, weil ich auch einfach noch nicht weiß. Also ich bin aktuell eher in dem State, dass ich sage, Unternehmertum zu lieben ist wie Biologie zu lieben. Also es gibt einfach eine begrenzte Anzahl an Menschen, die dafür eine Vorliebe haben. Und insofern, ja, ne, also wäre es dann auszuschöpfen. Ja.
Ich überlege nur, also ich finde es aktuell natürlich auch dumm, wenn man weiß, man kann Videos produzieren, die eine Million ziehen an Reichweite, das nicht zu tun. Und gleichzeitig ist immer so der innere Konflikt, passt das nicht. Also ich will gar nicht nur über mich reden, sondern aber
löst dich davon. Also come on, hier die paar Millionen Videos dazu posten, ist doch nichts Schlimmes. Also,
nein, aber warum macht man es wiederum nicht mehr? Und das ist es.
Ach so. Also ich würde es an deiner Stelle einfach mehr erfahren. Also ich meine, im Sinne von why not?
Ja, das ist wahrscheinlich also richtig.
Dieses Komfortzonen-Thema gerade mit Social Media ist, finde ich, ein bisschen zu großes Ding. Ich verstehe es nicht, besonders bei Menschen, du machst es hauptberuflich. Also nicht Social Media, aber okay.
Irgendwie schon mit dem Podcast und allem, was dahinter passiert. Ne? Also als Top of the Funnel zumindest.
Ja, genau. Du machst es hauptberuflich, aber sowas wie, ich poste jetzt nicht oft genug ein Video oder so, hat viel immer mit Komfortzonenentscheidungen zu tun. Oder auch, was ich so oft höre, sogar von sehr etablierten Influencern, ist, es entspricht nicht 100% meiner Personal Brand, Sache X oder Y zu machen. Und das deutet für mich einerseits darauf hin, dass du hast eine Personal Brand, die sehr mit dir selbst resoniert. Auf der anderen Seite, heißt das so, ne? Resoniert?
Ja.
Und auf der anderen Seite siehst du es nicht so richtig als Unternehmen an, quasi Social Media zu machen. Weil wenn du arbeitest, 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, verspreche ich dir, da sind auch definitiv mal unter der Woche 3, 4, 5 Stunden dabei von Sachen, die du nicht magst oder wo du aus deiner Komfortzone rausgehen musst, ein Meeting halten musst vor Menschen, die du nicht magst. Und ich glaube einfach, das gehört ein bisschen zum Arbeiten dazu, dass man Sachen macht, die nicht so ganz mit einem selbst übereinstimmen. Und deswegen verstehe ich immer diese Barrier von Komfortzone nicht. Also gerade bei großen Influencern, die dann irgendwie sagen, ich will das jetzt hier nicht machen, so shut up, du kriegst 20.000 Euro dafür. So, ja.
Für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, warum fragt Fabian so viel für sich selber? Die Frage ist ja auch ehrlicherweise, überleg mal selbst, wie du über Content nachdenken würdest. Ne? Ich meine, die meisten, die hier zuhören, führen eine eigene Firma, machen teilweise auch substanziell Umsätze, Millionen Umsätze mit irgendwie Software oder ähnlichem und können trotzdem drüber nachdenken, wie sie mehr damit machen. Dann ist es vielleicht nicht, mit Social Media verdiene ich ja ein Geld, sondern wir finden Bewerber, wir finden Talente, die Leute haben deswegen Bock, mit uns zu arbeiten, vielleicht finden wir auch Kunden und so, aber man darf nicht ganz unterschätzen, was für ein Hebel da eigentlich dahinter steckt. Und es muss ja kein TikTok- oder Instagram-Format sein. Du kannst ja auf einer anderen Plattform machen, wenn du das für relevant hältst. Aber der Punkt ist eher, sich zu fragen, wie kann ich das vielleicht mit der Zeit ein bisschen mehr einfließen lassen, wenn die Grundthese ist, in Zukunft muss ich als Gründer präsenter werden, um mich halt einfach zu differenzieren.
Ich glaube aber, weil du gerade quasi versuchst zu argumentieren für die Relevanz dafür, dass wir gerade über dein Social sprechen, ich finde, deine Position ist so die most vertretene Position ever. Also, das meine ich nicht böse, aber im Sinne von, das habe ich schon echt oft gehört.
Glaube ich.
Und Ich glaube, ein Quickfix wäre, wenn du mir sagst, dass du nicht mal ein Video pro Tag postest on average, hol dir Opus Clip, ne? Mach dir 50 Clips und geh auf 10, 20 Videos pro Tag hoch. Guck mal, du hast hier regelmäßig Leute sitzen, die auch Personal Brands haben, die etabliert sind. Clip den Scheiß tot. Clip es tot. Ich verspreche dir, wenn du diese Folge hier nimmst und du machst daraus 50 Clips, du wirst mindestens 2 oder 3 haben, die ein paar hunderttausend Aufrufe haben. 100%. Naja, man kann es einfach über die Frequenz spielen. Du hast den Content. Das ist das Bottleneck von den meisten Firmen. Hast du nicht, nämlich du hast bereits den Content. Das fällt jetzt irgendeinem Mittelständler schwerer.
Ne? Poste ich witzigerweise dann meistens auf den Accounts des jeweiligen Podcasts, nicht auf meinem privaten. Es läuft dann nicht auf dem Fabian-Tausch-Profil, sondern läuft dann auf dem Unicorn Bakery-Profil zum Beispiel.
Checke. Ja, ist halt die Frage, was dein Ziel ist. Willst du den Podcast growen oder deine Personal Brand growen?
Wahrscheinlich immer ein Tick mehr der Podcast aktuell im Fokus, aber...
Musst du halt entscheiden. Also das ist eine Entscheidung, die musst du treffen, ja.
Wenn wir kurz mal im Detail-Work bleiben, was ist deine Meinung zu Test-Reels versus einfach normal in den Feed pushen?
Also ich bin ja quasi OG-TikToker. Ich sag hier nicht mal englische Begriffe, ohne sie zu erklären. OG, Original Gangster, TikToker. und deswegen ist Instagram für mich gar nicht super relevant. Wir haben bis jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen mit Testreels gemacht, besonders weil Instagram in unseren Augen nicht so eine hochfrequenzige Posting-Strategie zulässt, wie jetzt zum Beispiel 60 Videos pro Tag. Das funktioniert in unseren Augen einfach im Instagram-Algorithmus nicht, fahren auch die ganzen Großen nicht. Also Christian Wolf hat einen extra Account erstellt, Jan von Oase hat einen extra Account erstellt. Wir machen das nicht über einen extra Account, sondern über Testreels. Also wir posten quasi fast alle Videos über Testreels, nehmen dann die erfolgreichsten in den Feed. Dafür ist es ganz gut. Ansonsten muss ich jetzt nicht unbedingt eine Aussage machen, einfach weil ich nicht krass viel Ahnung darüber habe. Ja.
Wir kommen jetzt mal wieder zurück zu Splash. Ich meine, basierend auf den Creator-Tätigkeiten habt ihr eine App gebaut. Heute 20 Millionen Downloads. Am Ende sind wir in einem Business-Podcast.
Ja.
Wie sieht die Monetarisierung dahinter aus?
Absolut. Also wir haben, ich erkläre einmal ganz kurz das Prinzip von Splash nochmal, auch wenn ich es vorhin schon angerissen habe, damit alle verstehen, über welches Produkt wir hier sprechen. Splash ist eine Offline-App. Und in dieser Offline-App ist die Offline-App ist eine Spielebox. So wie damals Mensch, ärgere dich nicht und Leiterklettern in einem Kasten war, sind heutzutage quasi in der Splash-App 30 Apps drin, also 30 abgeschlossene Spiele. Und das Handy wird auf den Tisch gelegt, ein Spiel wird ausgewählt und dieses Spiel spielen wir dann alle zusammen, aber nicht mit dem Handy, sondern das Handy teilt Rollen zu oder ist der Erzähler oder gibt einem Textbausteine vor, die man dann weiterbauen muss. Und so spielt man quasi miteinander, also verbal, lachen, diskutieren, streiten, wenn es dumm läuft. Und genau, das Handy ist der Vermittler. Das ist Splash. Und wovon lebt Splash? Einmal davon, dass wir Gen-Z-Formate nehmen oder TikTok-Formate nehmen und die übersetzen auf ein digitales Produkt. Und auf der anderen Seite lebt es von Mundpropaganda. Mhm. Also es lebt davon, dass wir zu 8 am Tisch sitzen. Einer hat diese App. Alle haben total Spaß, 3 Stunden am Stück. Am nächsten Tag sind die 7 Leute, die die App nicht hatten, selber in einer Gruppe mit ihrer Familie an Weihnachten, whatever. Hey, wir wollten doch mal irgendwas Cooles spielen. Ah, Mensch, ärgere dich, ist voll langweilig. Rummikub, da reg ich meine Oma immer auf mit den Steinchen, mit denen ich rumspiele. Lass mal die Splash-App spielen und dann habe ich den Niet, das runterzuladen. Jetzt komme ich zurück zur Monetarisierung. Mundpropaganda ist unser wichtigstes Marketing-Tool. Das heißt, wir sind ein Freemium-Modell. Du kannst uns komplett kostenlos spielen. Du kannst also wirklich ohne Probleme, wir hatten auch lange Zeit überhaupt nicht mal Ads, ohne Probleme alles spielen mit mehreren Kategorien, allen Charaktern. Und Freemium, weil die Premium-Version ist zum Beispiel Wahrheit oder Pflicht haben wir in der App und du hast die Kategorie klassisch und Outdoor kostenlos und dann Spicy und Geheimnisse ist dann quasi paid. Und gerade in unserer Zielgruppe kommt das natürlich total gut. Ich würde auch lieber Fragen zu Sex gestellt bekommen nach 3 Bier als Fragen zu meinem Wanderverhalten. Genau.
Und dann mal zusammengefasst, was würdest du sagen, seit Launch, wie viel Umsatz habt ihr grob gemacht?
Genau, also wir haben 7 Millionen Umsatz gemacht, aber ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, weil sich es ein bisschen zusammensetzt mittlerweile aus Ads und dann Abo-Modell und dann haben wir auch Brand-Kooperation mittlerweile in der App, weil unsere Brand quasi so cool ist, dass Brands sagen, okay, wir wollen damit assoziiert werden. Genau.
20, das heißt im Schnitt jeder User irgendwie auch ein bisschen Geld wert, ne? So 30 Cent gibt irgendwie, kommen dann irgendwie pro User, den ihr gewinnt.
Ja.
Was würdest du sagen, wie relevant ist die Reichweite, die ihr habt, versus die Produktqualität? Also wie spielt das zusammen,
ja,
um am Ende im Consumer-Bereich,
ja,
ein funktionierendes,
ja,
einen profitablen Laden zu bauen?
Ich glaube quasi, wir bewegen uns in einer Branche, in der eine App, kann man ja beim Namen nennen, das Kind, Apps sind immer einfacher gut zu machen. Also auch die App haben wir immer von 2 Wochen gelauncht.
Ja.
Idee zu launch 2 Wochen mit App Store Approval und so weiter. Und ich glaube, ein gutes Produkt, gerade in unserer Branche, zeichnet sich zukünftig ausschließlich durch die Idee ab. Also jetzt gerade ist die technische Komponente noch ein Thema. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch geco-founded mit Techies. Aber zukünftig einfach nicht mehr. Also es ist einfach irrelevant. Jeder kann eine App bauen. Unsere App wurde von Teams aus einer Person, 2 Personen, irgendwo am Arsch der Welt nachgebaut. Die haben teilweise, also ich habe mir den hier LinkedIn angeschaut, teilweise nicht mal irgendwie Tech-Erfahrung. Einfach nachgebaut, geone-shottet. Trotzdem verdienen die 10.000 Euro damit. Ne? Und ich habe die Frage vergessen.
Es war nur der Sweet Spot zwischen Reichweite und Produktqualität.
Das heißt, Produktqualität Produktqualität spielt eine Rolle, aber es ist nicht mehr schwer, diese Produktqualität zu erschaffen. Und Reichweite, beziehungsweise wie gut schaffe ich es, die Brand zu etablieren beim User, ist das, was jetzt, würde ich sagen, 80-90% ist der Miete und zukünftig 99%. Ja.
Wie geht ihr damit um? Jetzt habt ihr einen Erfolg, so, und dann fragt man sich ja auch, okay, wie lange hält er an? Apps,
ja,
haben jetzt selten eine Lebensdauer von 15 Jahren. So,
ja,
gerade wenn man sie in 2 Wochen erschaffen kann, sagst du ja, kann kopiert werden. Okay,
ja,
ist nicht die Brand differenziert sich, schon verstanden. Aber wie denkt ihr weiter, das als Unternehmen? Weil wenn ihr, also Hannes mit Bauchgefühl und du mit Daten, dann überlegt ihr sicher, okay, cool, warte mal, das hat funktioniert. Was könnte denn noch funktionieren?
Genau so. Es waren jetzt mehrere Fragen in einem. Ich glaube, auf der einen Seite wollen wir schon wissen, was in diesem Splash-Konzept drin steckt. Es ist so einfach, also quasi eine Spielebox auf dem Handy, es ist so einfach gedacht, dass es irgendwie eine gewisse Genialität auch hat. Also zu einem Level, wo man, glaube ich, als Gründer auch nicht mehr so richtig verstehen kann, bin ich jetzt Teil von etwas Größerem oder so, weil es einfach so, es ist so eingängig und sinnhaft, dass ich mich frage, wie kann das niemand vorher quasi sinnhaft etabliert haben. Wir wollen schauen, was steckt in Splash drinne. Auf der anderen Seite feiern wir einfach dieses Gründen und das Unternehmertum. Und ich glaube, dieses High-Sein hast du einfach nur, wenn du beim Notar warst und eine GmbH gegründet hast und jetzt geht's dann los. Also ich glaube, das braucht man einfach. Und widerspricht aber auch überhaupt nicht dem Gedanken, jetzt zum Beispiel aus Splash ein Universum von Produkten zu machen.
Ja.
Genau.
Das heißt, ihr überlegt schon weitere Apps oder generell Produkte?
Beides. Also jetzt gerade sind wir an 2 Gründungen dran. Einmal ein physisches Produkt, was aber auch im Splash-Universum quasi verortet ist, und ein vielleicht ein Ding. Eine App, aber klippt den Scheiß nicht. Also das kann im Podcast leider nicht klippen. Ja.
Da hat jemand Angst, dass die News rausgehen, bevor...
Ja, ja. Also ich würde dir den Fame gönnen, ne? Aber besser auf unseren Kanälen.
Ja, fair enough. Dazu gefragt, immer der Punkt natürlich auch so unternehmerisch, ihr seid am Ende, hast du gesagt, Co-Founders mit Techies, denkt ihr das dann einfach als, ist das dann für Splash gedacht, seid ihr, Hannes und Jeremy, eine Holding und darunter passieren mehrere Firmen, ist Splash die Holding, was,
ja,
wie geht ihr das an, also wie
ja,
ich meine, am Ende, ihr seid trotzdem 2 Jungs, die jetzt irgendwie seit ein paar Jahren Sachen zusammen machen.
Safe.
Und man fragt sich ja auch, wie denkt ihr das eigentlich,
ja,
als Firmenkonstrukt?
Das finde ich einen spannenden Take. Ich glaube, wir haben einen sehr modernen Gedanken dazu. Und für uns ist das so selbstverständlich, aber für andere vielleicht nicht. Für uns ist quasi Hannes und Jeremy, also unsere Gesichter, der ultimative Mittelpunkt.
Aha.
Weil wir einfach wissen, dass wir, wenn wir gute Ideen haben, unendlich viele Produkte mit dieser Reichweite shooten können. Also wir können Firmen erschaffen aus dem Nichts und die gehen schnell. Also
ja,
unter 28 Tage 1 Million Downloads, war auch ein geiles Produkt, aber es ist nicht ultimativ schwer, gute Produkte zu bauen. Also es machen immer, jeden Tag werden gute Produkte erschaffen.
Ja.
Und deswegen ist der ultimative Hebel und die Basis von allem die Hannes und Jeremy Personal Brand und alles, was darum rum entsteht, Genau, ist dann zweitrangig, obwohl dann Splash natürlich auch ein gewisses Eigenleben entwickelt. Also die Firma ist jetzt schon so an einem Level angekommen, dass man sagen kann, die hat auch ein bisschen ein Eigenleben, eigene Mitarbeiter, eigene Verantwortlichkeiten, Verantwortungen und eigene Business-Zweige, die sich daraus dann ergeben.
Wir haben jetzt gesagt, 7 Millionen Gesamtumsatz. Was habt ihr also in den letzten 3 Monaten average als Umsatz dann gemacht monatlich?
Also wir haben 600k MRR aktuell, auch recht konstant. Vorher waren es zwischen 500 und 600k MRR, also die Monate davor. Genau, also
crazy. Ja. Also hättet ihr quasi so zwischen 6 und 7 Millionen ARR at the also im Moment, also als Jahres.
Genau, also wir sind jetzt 13 crazy. Monate auf dem Markt und.
Ja, okay, 13 genau. Monate, 7 Millionen Umsatz, das ergibt sich sehr schnell, ja.
Ja, genau.
Und das ist so witzig, weil am Ende, was ja auch viele machen, die dann eine gewisse Reichweite haben, ist ja so zu überlegen, wir können ganz viel launchen und die launchen dann auch ganz viel.
Ja.
Und machen eins nach dem anderen und verlieren so ein bisschen die Qualitätskontrolle, weil sie halt sehr viel in externe Hände geben und sagen, mach du das mal, mach du das mal.
Du hast so Creator, die so sehr viel Produkte droppen, ja.
Wie schützt man sich davor, so einen Höhenflug zu entwickeln? Also ich kann selber nicht sagen, ob du einen hast oder nicht, das ist nicht der Punkt, sondern die Frage ist eher, wie geht ihr damit um, zu sagen, das machen wir und das ist unser Qualitätsanspruch, deswegen inhausen wir das und hier holen wir jemanden extern dazu. Also wie validiert ihr jedes Mal wieder neu, wie ihr das Setup baut?
Ich habe immer nicht ganz verstanden, warum es so kritisch gesehen wird. Also zum Beispiel, ich denke jetzt an, wer hat viel rausgemacht? Shirin David oder an wen denkst du so, wenn ich fragen darf?
Es gibt ganz viele Beispiele. Ne? Du kannst, glaube ich, auch Montana Black nehmen oder einen Knossi, der mit seiner Software jetzt gerade ganz schön kritisiert wurde, weil er dann aber als Gesicht dafür stand, weil er es anfangs mit angeschoben hat, Fanblasen, jetzt hintenrum das als höchst fragwürdig zumindest sich herausgestellt hat. Er natürlich sagt, hey, ich bin da gar nicht so tief drin und so. So ein bisschen die Frage, wo involviert man sich, wo zeigt man dann sein Gesicht und wo eben halt auch gar nicht.
Also zwei Takes dazu, nämlich erstens, ich glaube quasi, das ist ein grundlegendes Gesetz, wo sich kein Gründer entziehen kann und das sind Influencer genauso, nämlich nicht alles, was du machst, funktioniert und du musst halt einfach ein paar Shots shooten. Also wenn jetzt ein Influencer 5 Produkte rausbringt, davon ist 1 erfolgreich, ja legit, wir hatten einfach einen guten Shot mit der Splash-App so. Also wir werden Produkte rausbringen, die werden nicht erfolgreich sein. Haben wir auch schon. Wir haben zum Beispiel ein Kartenspiel rausgebracht, ein Poster-Kartenspiel. Es war nicht besonders erfolgreich. Also Auflage von 15.000 gemacht, im ersten Monat 1.000 Stück verkauft. Das mag man kaum glauben, wenn man eine App hat, die auf das gleiche Prinzip 20 Millionen Downloads hat.
Habt ihr nochmal versucht, den Rest abzuverkaufen oder habt ihr gesagt, ach scheiße.
Ja, machen wir und das funktioniert jetzt auch ganz gut, aber wir haben halt auch brutale Rabattaktionen und solche Geschichten gemacht. Aber genauso, man shootet einfach Shots, die nicht funktionieren und auf der anderen Seite höre ich oft die Kritik an Influencer-Produkten oder Creator-Produkten oder Face-Driven-Produkten, dass sie Hype-Produkte sind im Sinne von, die kommen, alle wollen es einmal probieren, ist einfach kein so geiles Produkt, es geht wieder. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum legen nicht mehr Firmen Produkte darauf aus, Hype-Produkte zu sein? Zum Beispiel, man baut ein Unternehmen darauf auf, dass einmal fett abverkauft wird. Man macht zum Beispiel einen crazy Geschmack, Getränk, droppt es mit Luciano und weiß einfach, ja, die werden alle einmal probieren und dann habe ich aber meine 10 Millionen Umsatz gemacht. So, okay, das war jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber ja.
Kann ja sein, aber kommt auf den Preispunkt an. Aber auch spannend. Ich meine, viele würden ja sagen, okay, wenn du Kunden einmal gewinnst, sie dann zu behalten, ist leichter als wieder weitere Neukunden zu gewinnen. Also weil wenn ich ein zweites Hype-Produkt machen würde aus den ersten Umsätzen, müsste ich ja wieder entweder ein neues Brandface, weil will Luciano jedes Jahr was Neues droppen, oder eben immer wieder neues Produkt und nochmal es hinkriegen, dass überhaupt so ein Hype generiert wird. Man würde ja immer sagen, es ist leichter, Kunden wieder zu motivieren zu kaufen, wenn das Produkt gut genug ist.
Ich glaube halt, so wenig Influencer checken aktuell, dass sie monetarisieren können über Produkte, dass auch außenstehende Firmen Hebel finden können in diesen Creatoren, weil sie einfach so untouched sind, was das angeht. Also zum Beispiel, ich denke gerade nach über einen Riton, der hat jetzt sein erstes Produkt rausgebracht, Döner-Croissant oder in Wirklichkeit hat er rausgebracht einen Crumble-Croissant, was quasi Cookie-Dough hat. Sein erstes Produkt, der ist seit 4-5 Jahren relevant. Und das meine ich also damit. Also es würde Riton nicht wehtun, 3 Gründungen zu machen. Die Leute wären trotzdem so, ich will alles ausprobieren. Und ich glaube, die Angst davor oder das, was du jetzt gerade fragst, quasi diese, wie schaffe ich es, die Qualität zu halten, ist einfach der falsche Ansatz im Sinne von, dieser Perfektionismus tötet Geschwindigkeit. Also du darfst nicht zu perfektionistisch sein. Auch wir, und ich erwische mich selber dabei, sind jetzt die ganze Zeit am Überlegen, oh, ist das schon das nächste Produkt? Weil jetzt wissen alle, ein Produkt rausgebracht, ein Produkt, Top 20 Apps 2025 laut Apple. Kurzer Flex an der Stelle. Flex heißt angeben. Kurzer Flex an der Stelle. Und alle denken, oh, wenn die jetzt was rausbringen, wird's krass. Hoffe ich, dass es krass wird, aber man darf nicht zu lange warten.
Also quasi ein bisschen dieselbe Strategie wie bei Content auf das Gründen von Firmen angewendet.
Ich glaube, es ist das Konzept des Lebens, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich glaube, jemand, der 100 Shots shootet, trifft mehr als jemand, der 3 Shots shootet, die aber eingeprobt sind. Ist einfach so.
Ist wahrscheinlich ein Mentalitätsproblem, ne? Dadurch, dass wir in Deutschland nicht dazu erzogen werden, dass irgendwie Scheitern okay ist, sondern Scheitern irgendwie immer geächtet wird,
ja.
Hat man das dann trotzdem tief in sich drin.
Ich glaube, es ist auch also eine grundmenschliche Sache. Also ich finde es auch total menschlich zu sagen, es ist mir peinlich zu scheitern, ich mag es nicht zu scheitern. Das ist, muss man sich halt irgendwie von lösen.
Wie war das, als ihr angefangen habt mit Content? Ich meine, am Ende, wenn man noch keine Reichweite hat und überhaupt mal anfängt, dann ist es ja trotzdem irgendwie weird, wenn man irgendwie was postet und was denken die Freunde etc. Mhm. Hattet ihr das anfangs? Habt ihr erstmal separat angefangen, euch dann zusammengeschlossen?
Ja.
Habt ihr direkt zusammen angefangen und wie seid ihr damit umgegangen?
Also der Hannes, hier mein Co-Gründer und auch Co-Influencer, also für alle, die es nicht wissen, Hannes und Jeremy heißt auch der TikTok-Account, von dem ich die ganze Zeit spreche. Es ist alles mit ihm zusammen entstanden und Hannes war es in seinem Umfeld unangenehmer. Also der hat schon so dann eine Liste an blockierten Leuten gehabt, die quasi, die es nicht sehen sollen und so. Und ich war immer ein bisschen schmerzfreier, einfach weil ich diese Perspektive schon immer habe von, wer es nicht probiert, ist eher ein Loser als die Person, die es probiert und scheitert. Und deswegen habe ich mich nie dafür geschämt, auch zu scheitern und dass die ersten Videos dann mal nicht viral gingen oder so. Genau. Aber generell, also das ist das Größte. Ich glaube, nichts hält mehr Menschen davon ab, dahin zu kommen, wo sie hinwollen, als dass sie Angst haben, vom Umfeld gesehen zu werden beim Scheitern. Ist einfach so. Leider.
Wie viele Videos habt ihr gepostet, bis ihr das Gefühl hattet, oh shit, wir sind hier irgendwie doch was Größerem auf der Spur?
Ganz ehrlich?
Ja.
10.
Geil. Warum?
Auch im Prinzip, wo ich glaube, dass ich das so erfahren habe. Ich teile jetzt einfach alles, was ich so denke, auch wenn jetzt vielleicht in 2 Jahren manche Sachen nicht mehr so ganz mit mir übereinstimmen. Aber tatsächlich bin ich irgendwie der Überzeugung, wenn man auf dem richtigen Weg ist mit etwas, merkt man es schnell. Also bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, wusste ich recht schnell, es ist was oder es ist nichts. Und deswegen, also wir haben eine Herangehensweise gehabt für Social Media und wir haben die durchgezogen und das hat nach 10 Videos funktioniert. Die ersten 9 Videos waren aufwendig und viel Diskussion und haben Monate gedauert, aber dann hatten wir recht schnell den ersten Erfolg und dann, nach dem ersten viralen Video waren wir eh angefixt, dann hatten wir Hunger, so. Ja.
Ich meine, wir haben schon drüber gesprochen, Format aus zum Beispiel USA kopieren, anfangen, wenn was funktioniert, also Beispiel 4, 5, 6 Formate ausprobieren, ja. Wenn was funktioniert, all in gehen, sagen, das Format produziere ich, bis es nicht mehr funktioniert und suche parallel weiter mein zweites Format.
Nee.
Also wenn ich jetzt als Creator oder als Marke wirklich exzessiv erfolgreichen Content habe.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt einfach sage, juckt mich nicht Social Media, dann mache ich das natürlich nicht, aber und parallel kann ich mir dann überlegen, wie schaffe ich den Übertrag? Der spannende Punkt ist, Reichweite alleine ist ja scheißegal.
Ja, ja.
Wir reden die ganze Zeit über Reichweite und das Eigentliche, was wir meinen, ist ja eigentlich Community.
Ja.
Weil es gibt so viele da draußen, die irgendwie schaffen, Reichweite zu generieren, aber egal auf was sie machen, überhaupt keine Conversion. Also niemand interessiert sich dann für das, was dahinter passiert, was sie sich danach ausgedacht haben.
Ja.
Das heißt, die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, ist ja, wie schaffe ich es, Reichweite zu generieren? Und zwar so relevant, dass die Leute am Ende aber auch sagen, ich interessiere mich nicht nur für dieses eine Video, sondern wirklich mit der Zeit immer mehr für die Person oder die Marke, die dahinter steht.
Kommt in meinen Augen darauf an, was die Zielsetzung ist. Also wenn deine Zielsetzung ist, möglichst abzuverkaufen, sage ich nämlich nicht, dass du eine Community brauchst. Wir buchen primär Influencer, die keine Community haben, sondern nur Viralität.
Spannend.
Also, genau, also Personal Brand ist wichtig oder jemand, der eine Community hat, das ist für mich quasi das Gleiche. Ist wichtig, wenn du jemanden willst, der ein Scheißprodukt verkauft im Sinne von, er macht Reichweite drauf und Leute kaufen es, weil er es gesagt hat. Das ist immer ein Hebel. Oder das ist relevant für, du bist die Person und du willst eben, dass du diesen Hebel hast für alle zukünftigen Projekte, die du machst. Aber für mich als Brand, also jetzt, ich spreche aus Splash-Sicht, weil wir auch 1000 plus Influencer gebucht haben jetzt in der Lifetime von Splash. Wir buchen Influencer, die auf Formate, die wir brauchen, schon erfolgreich sind und formen die dann einfach um zu unserem Ding. Funktioniert besser. Vor allem, weil es so viel kostengünstiger ist. Die ersten 100.000 Downloads in Spanien, bold statement, haben uns unter 500 Euro gekostet. Die gesamten Downloads, die wir in Lateinamerika gemacht haben, wo wir wochenlang Platz 1 in den App-Charts waren. Also, wir haben spanische Apps wegdominiert. Wir haben Mexiko waren wir auch sehr, sehr viral. Und wir sind bei Gesamtkosten von unter 20.000. Also wir haben Millionen Downloads, 4-5 Millionen Downloads und sehr, sehr hohe Umsätze auch, also verhältnismäßig weniger, aber hohe Umsätze erzielt nur durch 20.000 Euro. Aber diese 20.000 Euro sind 100 Creator, 200 Creator, 300 Creator, die alle 50 Euro pro Video nehmen, aber unsere Formate bereits erfolgreich gepostet haben.
Gib mir mal dein Playbook für, okay, wir haben das jetzt in Deutschland gemacht, wir versuchen das jetzt in Lateinamerika und fangen jetzt bei null an und so legen wir los.
Wir haben ein sehr dankbares Produkt für Social Media. Das ist der Whole Point von Splash Party Games. Also wir haben Formate genommen, die auf Social Media funktioniert haben. Das Marketing hat bereits existiert und haben sie übersetzt in ein digitales Produkt. Das heißt aber umgekehrt auch, wenn der Imposter-Trend in Lateinamerika angekommen ist, können wir einfach draufspringen und alle Videos, die eh viral gehen, einfach einen Call to Action einbauen lassen. Ladet euch dazu die Splash-App runter, weil dann habt ihr einen digitalen Mehrwert. Unser Produkt ist also außergewöhnlich dankbar. Mhm. Es ist nicht auf alle Produkte übertragbar. Es ist jetzt vielleicht eher eine spannendere Information, wie wir das gemacht haben für Firmen, die sind about to be gegründet oder eine neue Ausrichtung brauchen. Wenn ich jetzt eine Kaffeemaschine für 1000 Euro verkaufen würde, wäre das wahrscheinlich nicht der Ansatz.
Ja. Fair enough.
Ja.
Aber ich meine, am Ende, ihr habt gesehen, funktioniert in Deutschland. Habt ihr dann einfach erstmal alle möglichen Märkte getestet oder habt ihr speziell aus ganz klaren Gründen Lateinamerika zum Beispiel genommen?
Wir haben Lateinamerika genommen, weil es erfolgreich war. Und das ist generell, wie wir Unternehmertum machen. Also wir lassen uns von den Consumern oder von den Leuten, von unseren Usern sagen, was wir jetzt machen. Das ist auch so ein bisschen das Grundprinzip von Splash. Alles ist von der Community abgestimmt, also der Community von Splash. Alles ist von der Community getestet. Also wir haben Daten und wir bewegen uns nach den Daten. Und genauso auch zum Beispiel mit Gründungen. Also ich habe in dem Podcast, den ich gerade mit dem Ank aufnehmen durfte, ihm zwei Produkte gezeigt, die wir beide gerade drüber nachdenken zu gründen. Aber anstatt, dass ich jetzt einen Businessplan schreibe und überlege, wie viel Umsatz werden diese Produkte jeweils machen, werde ich nachher mich ins Bett legen und ein Video posten. Hey Leute, hier sind zwei Fotos von zwei Produkten. Welches findet ihr cooler? Und auch das, warum macht es keiner? Es ist so naheliegend. Das sind die Leute, die dieses Produkt kaufen werden, die dieses Produkt feiern werden, die dieses Produkt atmen werden. Frag die doch einfach, was die besser finden. Und deswegen haben wir uns für Lateinamerika entschieden, weil die haben es halt einfach gefeiert. Es hat da funktioniert.
Das heißt, ihr habt die App aber von vornherein Multilanguage gebaut, also dass es also in verschiedenen Sprachen gleich live war? Oder habt ihr sie, weil ich meine, die Grundreichweite war ja Deutschland.
Ja, genau. Wir haben die App Deutsch-Englisch gehabt und haben dann Videos gebucht bei Influencern in Ländern, wo es die Sprache gar nicht gab. Zum Beispiel denke ich da gerade an Ägypten. Da haben wir 60.000 Downloads gemacht durch Videos, die wir eingebucht haben. Haben die Sprache aber nie reingebracht, weil uns das nicht erfolgreich genug war im Vergleich zum Rest der Länder. Und man sieht auch, wenn man die Sprache jetzt zum Beispiel gar nicht etabliert in der App, wir verdienen 0 Euro damit. Also quasi keiner in Ägypten hat diese scheiß App gekauft. 60.000 Leute haben die runtergeladen. Und wir haben den gleichen Test gemacht in Lateinamerika und hatten eben anstatt 60.000 Downloads 120.000, haben uns dann dafür entschieden. Und das finde ich halt auch so spannend. Das machen für mich der heilige Gral an, ich habe Social Media verstanden, sind Gaming-Companies wie zum Beispiel Supercell oder andere große Namen, die zum Glück auch jetzt mittlerweile so ein bisschen Mentoring für mich machen, die testen in Ads Funktionen, die sie noch nicht gebaut haben. Ne, hast du schon mal gehört?
Ja.
Ja, safe. Ja, okay, ist nicht so krass.
In dem Podcast hier ist das, glaube ich, Standard. Ich glaube, in der breiteren Masse wird das deutlich schwieriger. Safe,
ja. Ich bin halt auch neu. Ja, ich bin auch neu im Gaming, deswegen war das für mich so krass. Aber die testen literally ja einfach Funktionen über Ads oder über Social Content und entscheiden so dann, was sie bauen und was nicht. Und das ist für mich, so müsste jede Firma arbeiten, die B2C ist und B2B vielleicht sogar auch. I don't know.
Ich glaube, weil du gefragt hast, warum machen das viele nicht, also diese Frage einfach als Video zum Beispiel zu stellen oder halt dort, wo ihre Zielgruppe gerade erreicht wird, weil sie Angst haben, weil so dieses wir verdienen Geld mit euch immer so negativ behaftet ist bei den Leuten selber.
Verstanden.
Wahrscheinlich, weil sie einfach einen schlechten Glaubenssatz darüber haben, obwohl sie eigentlich ja die Leute nur mit weiterentwickeln lassen.
Weißt du, was ich glaube, was auch ein Grund sein könnte? Ich glaube, es könnte auch ein Grund sein, dass Menschen Angst haben, nicht so erfahren zu wirken.
Das kann auch sein.
Weil man will eine Expertise ausstrahlen von, ich weiß, was ihr wollt.
Hm.
Obwohl man es vielleicht gar nicht wirklich weiß. Und da muss man sich auch selber eingestehen, ganz ehrlich, keine Ahnung, welches Produkt erfolgreicher sein wird. Also da, ich glaube, viele haben auch ein zu großes Ego. Einfach.
Glaube ich auch. Ich habe am Ende mit hunderten Gründern gesprochen, sind jetzt so 700 plus. Davon haben viele eine Firma gegründet, die über 1 Milliarde wert ist.
Ja.
Und viele davon machen ganz viele Millionen Umsatz.
Ja.
Und eigentlich keine davon hat die ganz genau selbe Lösung wie die erste Idee.
Ja.
Vielleicht ein Flixbus, wo relativ klar war, okay, wir wollen den Fernbusmarkt irgendwie, der wird liberalisiert, wir wollen ganz klar Buslinie von A nach B, das hieß anfangs mal GoBus, nicht Flixbus und so, aber so ganz, ganz viele andere Firmen haben sich so weiterentwickelt, weil es gar nicht das war, was die Kunden am Ende brauchten, und erst mit der Zeit, als man das mal jahrelang gemacht hat, hat man gemerkt, das ist der wirkliche Hebel.
Ja.
Und ich glaube, das checken viele nicht. Viele denken immer, die erste Idee muss alles korrekt sein. Es ist ja auch schwer zu verankern, weil man will ja eigentlich nicht falsch liegen.
Ja, ich glaube, diese Geschwindigkeit von Testing, was vorher Jahre waren, das kannst du jetzt total runterdrücken auf wenige Tage.
Mhm.
Also du hast die Möglichkeit, direkt mit der Community zu kommunizieren. Also wenn ich frage, was soll in der Splash-App passieren? Ich poste ein Video. Ich weiß es nachher. Also ich weiß nachher, welches Produkt von der Community mehr gefragt wird. Und das ist eine Möglichkeit, die hattest du vorher nie. Die hast du jetzt.
Ich finde das so verrückt, weil so viele Startups, die irgendwie Millionen bekommen an Investments, machen weniger Umsatz als ihr jetzt irgendwie nach einem Jahr.
Mhm.
Und ist auch Consumer-Startups. Also es geht jetzt nicht nur um B2B-Startups, die auch teilweise einfach wirklich Entwicklungszeit brauchen, bis sie an den Punkt kommen, dass sie Geld verdienen. Und es ist so verrückt, weil diese Art und Weise, wie Unternehmertum gedacht wird, sich so fundamental verändert, weil man halt einfach heutzutage nicht mehr darauf angewiesen ist, alles über Performance-Marketing zu machen oder hier, sondern halt einfach die Chance hat, wenn man auf der einen Seite weiß, wie man Reichweite generiert und dann auch schafft, den Übertrag auf sein eigenes Produkt. Es ist einfach ein completely different game. Es ist so verrückt, was ihr da eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal bewusst seid, wie anders ihr Unternehmertum denkt als irgendwie 90-95% der Menschen da draußen, die teilweise Millionen von Venture-Kapital-Fonds bekommen.
Es ist witzig, also ich habe es gerade wirklich nicht rausgezogen, weil das jetzt so ein Gimmick ist oder so. Das hier ist Brustwarzencreme, womit ich mir hier gerade die Lippen eingeschmiert habe. Das haben die Leute nicht gesehen. Brustwarzencreme. Und welcher Vollidiot kommt auf die Idee, Brustwarzencreme zu verwenden für seine Lippen? Ich habe ein Video darüber gemacht. Meine Lippen sind trocken zurzeit. Kommentare voll, alle möglichen Möglichkeiten. Einige habe ich schon probiert. Most liked Brustwarzencreme. Genau, also es ist genau der Prozess, über den wir hier gerade sprechen. Hat literally das mir in die Tasche gemacht. Ah, krass. Hilft mir mehr als alle anderen Produkte, die ich bis jetzt probiert habe. Das ist einfach auch, ich habe darüber nachgedacht und ich kam zu dem Schluss, wenn du eine Community hast, auf die du aktiv zurückgreifen kannst, um dich weiterzuentwickeln, wenn 10.000 Gehirne parallel 10 Sekunden lang brainstormen, ist das wie ein Supercomputer, some type of AI. Und das fühlt sich für mich wirklich manchmal so an, weil ich mache ein Video, wo ich etwas frage und ich habe 2 Stunden später quasi einen Most-Like-Kommentar und das ist wirklich eine Zusammensetzung aus menschlicher Intelligenz, die eine Wahrheit abbildet.
Hast du da manchmal Performance-Druck oder sagst du, wenn das Video 20.000 Views bekommt, wäre es mir auch egal?
Kommt auf den Account an. Also gibt Accounts, da würde ich mich ärgern, und es gibt Accounts, da ist es mir wirklich scheißegal.
Okay. Ja. Das heißt, du hast unterteilt und sagst halt, okay, es gibt ein Profil, da mache ich einfach, und es gibt ein Profil, da muss schon alles irgendwie passen.
Genau, das ist jetzt wieder ein bisschen so beim Thema, wie monetarisieren Influencer und Brands sind noch so, dass sie quasi sagen, die Average Views der letzten 10 Videos sind relevant für die Kooperationspreise, die wir bezahlen wollen. Das heißt, ich brauche Accounts, wo ich quasi jedes Video ein Hit ist. Da würde es mich nämlich total ärgern. Ja. Hannes und Jeremy Hauptaccount zum Beispiel. Also wenn ihr jetzt auf den Account geht, könnt ihr ja gerne mal machen, liebe Zuhörer. Dann seht ihr dann einen Average von 1 Million bis 1,5 Millionen Views. Gibt aber andere Accounts, da haben wir einen Average von 300.000 Aufrufen. Dafür halt 20 Videos am Tag.
Mhm.
Und genau.
Zurück zu dem Punkt, wie sehr ihr gerade das Game auch so ein bisschen dribbelt. Ich finde, eine Sache, die mir jetzt inzwischen immer klarer wird, ist, es ist so viel leichter, heutzutage Momentum zu generieren für Firmen.
Ja.
Aber es ist so viel schwerer, Substanz hinten raus zu schaffen.
Fair.
Weil vorher war es immer so, um so eine App zu entwickeln, ja, es hat ewig gedauert.
Safe.
So, du brauchtest halt krass viel Expertise. Jetzt sagst du 2 Wochen,
ja,
und dann innerhalb von 28 Tagen 1 Million Downloads. Ist halt, man kann Momentum kreieren, aber dass die, ja, App relevant bleibt über 13 Monate und, ja, 7 Millionen Umsatz schiebt und weiter sich entwickelt, das ist dann halt Substanz generieren, wo ihr halt sagt, okay, wir haben einen relativ strategischen Approach, die verschiedenen Länder zu testen. Viele hätten sich vielleicht ausgeruht und hätten gesagt, hey, funktioniert doch in Deutschland, da machen wir halt 1 Million im Jahr und nicht,
ja,
wir machen noch Lateinamerika und ziehen dort 5 Millionen Downloads,
ja,
weil wir merken, überproportional, wir geben nicht viel Geld aus und schaffen trotzdem extrem hohe Conversion auf die Downloadzahlen.
Ja.
Aber diese Substanz zu schaffen, das ist das, was dann halt brutal schwierig wird.
Absolut.
Weil man halt, jeder kann die App bauen, aber wer schafft halt Distribution und Internationalisierung zum Beispiel oder auch das Produkt weiterzuentwickeln, dass,
ja,
da halt eine richtig relevante Firma draus wird.
Absolut, also das ist die größte Schwierigkeit und das ist auch, also ne, ich bin nicht lange dabei. Also diese App, quasi dieser Zustand von, wir müssen jetzt relevant bleiben, wir müssen uns oben halten. Ich mache das seit wenigen Monaten und auch das sind jetzt viele Learnings, die ich gerade mache. Wie schafft man das? Und auch wie schafft man es, ein nachhaltiges Unternehmen zu bauen? Richtiges Hiring, total auf die Füße gefallen. Also ich habe 16 Stunden am Tag gearbeitet. Das ist quasi ein Zustand, den kannst du nicht als Mensch halten, was ich da oder was wir da zusammen gemacht haben. Das ist unsustainable und diese Sustainability. Das sind ganz viele Dinge, die wir einfach gerade auch lernen, ja.
Wenn du einmal beschreiben müsstest, wie viele Leute arbeiten gerade eigentlich für, ja, Splash?
Ich mache es vielleicht sogar nochmal einmal größer. Wie viele Leute arbeiten gerade am ganz Gesamtprojekt Hannes und Jeremy, also allen Ideen, die durch, ja, Hannes und Jeremy oder mit Hannes und Jeremy entstanden sind? Würde ich sagen so 60 aktiv und in verschiedensten Kombinationen, prozentualen Beteiligungen, Co-Gründungen, klassische Mitarbeiter, Freelancer und haben so ein Core-Team etabliert für Splash, haben ein Core-Team etabliert für Hannes und Jeremy, haben ein eigenes abgeschlossenes Team für Hannes und Jeremy Podcast Adoptivbrüder, ja, auf Spotify, könnt ihr gerne hören. Da posten wir seit einem Jahr auch Podcast-Folgen jeden Tag. Wie posten, da ist ein abgeschlossenes Team im Öffentlich-Rechtlichen, das quasi nur unseren Podcast macht. Also es gibt ganz verschiedene Kombinationen, spannende, ja.
60 Personen, ja, wirken daran mit. Okay. Wie viele sind Fulltime?
Also jetzt zum Beispiel beim Öffentlich-Rechtlichen haben wir eine Person, die Fulltime unseren Scheiß macht, aber ist ja nicht Fulltime bei uns geheiert, sondern beim SWR. Ja, ich muss jetzt ein bisschen ins Blaue schießen. 15, 20.
Okay. Ja, ich meine, auch da, dass man halt mal sieht, okay, ihr macht nicht 7 Millionen Umsatz und gebt 7 Millionen aus, sondern da bleibt schon auch ein bisschen was hängen.
Ich kann mich nicht beschweren, ne? Ich kann auch transparent drüber reden. Wir haben bei Splash ungefähr 50% Gewinnmarge, mhm, und dann haben wir einfach noch ein Cap-Table, auf dem es quasi aufgeteilt wird. Also ich halte weit unter 50%. Also ist einfach so.
Du hast letztens auf LinkedIn gepostet und letztens meint gestern, dass die Firma mal mit 25 Millionen bewertet wurde.
Ja.
In welchem Prozess? Also hat jemand überlegt, eure Firma zu kaufen? Habt ihr überlegt, Geld mit reinzunehmen für,
ja,
weiteres Wachstum?
Ja.
Oder ist das eher so mal über den Daumen gepeilt, selber gemacht?
Wie fandest du meinen Beitrag eigentlich da, den ich geschrieben hatte? Fandest du den gut?
Ich fand ihn interessant, weil man, also wenn man das liest, denkt man ja so, viele kennen dich ja da in der LinkedIn-Bubble auch einfach nicht, ne? Also
ja,
für dich,
ja,
ist das ja wahrscheinlich auch eine neue Welt, weil du auf TikTok oder so bist du halt gewohnt, ich poste was und jeder fliegt drauf. Und,
ja,
auf LinkedIn ist so, ach krass, wie verpacke ich eigentlich das, was ich mache, halt, ja, in der Sprache, dass die auch alle checken, was wir da eigentlich bauen.
Ja.
Und viele denken sich dann so, ah ja, okay, wo hat der jetzt die Bewertung her? Wenn ich ein Pitch-Deck baue, ist meine Firma auch 25 Millionen wert. Und,
ja,
ich glaube, es ist für viele einfach brutal schwer zu greifen, was ihr da macht, weil sie einfach überhaupt nicht aus,
ja,
der Bubble sind.
Verstanden.
Ich kannte euch übrigens, ja, auch lange nicht, ne? Ich habe echt extrem lange gebraucht, um zu checken, was ihr da eigentlich baut. Und dann über verschiedene Podcasts und Bekannte, die dann mit euch irgendwas gemacht haben,
ja,
war ich so,
wow,
warte mal, das ist ja sehr legit, was da passiert.
Also, ja, cool. Wir haben die Bewertung, also wir haben einmal gedacht, wir sammeln Geld ein.
Mhm.
Vor 2,5 Monaten haben wir aufgehört damit, das zu glauben und haben mit allen möglichen VCs geredet, also mit sehr, sehr vielen und mit Angels und so weiter,
ja,
und hatten dann Termsheets und ein Termsheet, darf man über sowas transparent reden, wer das gemacht hat? HTGF hat das relevanteste Termsheet von uns geredet und das gibt's da zu lächeln.
Ich kann die Namen der VCs jetzt nicht kommentieren. Das
gibt
Ärger für mich.
Ah, okay. HTGF hatte dann das relevanteste Termsheet gelegt, eben mit einer 25 Millionen Bewertung. Digga, man darf doch offen darüber reden.
Darf man ja auch.
Machen nur 2 Millionen. Ja, es macht irgendwie keiner. Wir hätten 2 Millionen eingesammelt.
Ja.
Bei der 25 Millionen Bewertung.
Das ist geil. Weil so. viele sammeln 2 Millionen ein bei der 5 bis 6 Millionen Bewertung. Vielleicht genau. 7.
Ja, also bei der 25 Millionen Bewertung hätten wir 2 Millionen bekommen.
Geil.
Und wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt hätten, machen wir. Und die, also wären down gewesen und so. Wir hatten die ganzen Pitches da vor den Komitees und whatever. Und so letzter Sekunde, also so 2 Tage vor, es wäre jetzt Signing fällig, stimmt gar nicht, 2 Tage nachdem Signing fällig gewesen wäre, haben wir gesagt, not the way we want to go. Und ich bereue es nicht, weil ich glaube, gerade die Gründung, die wir jetzt machen werden oder auch die unternehmerische Freiheit, die wir haben, dadurch, dass wir kein Vesting haben und shit, macht schon einen Unterschied. Sonst kannst du keine Geschwindigkeit halten. Das tut mir einfach, quasi, das ist eine unternehmerische Entscheidung, die muss man für sich selber treffen. Ist das, was ich gerade mache, schon mein Big Shot, wo ich sage, ich bin jetzt 4 Jahre drinne? Und ich glaube, so früh in der Karriere zu sagen, das ist mein Big Shot, ist dumm.
Naja, vor allem, weil du halt, also mal, ganz kurz, was passiert in dem Moment, wo ihr das Geld nehmt? Es ist, ihr habt 2 Millionen bekommen, ihr habt zwar nur 2 auf 25, ist die Frage, ob Pre- oder Post-Money, also bevor das Geld reinkommt oder nachdem das Geld drin ist, aber wahrscheinlich Pre-Money. Dann kommen die 2 Millionen, dann ist die Gesamtbewertung 27, wenn es Post-Money ist.
Ich denke, es war Post, to be honest. Genau,
dann Post 25 Millionen, dann habt ihr halt trotzdem unter 10% dafür abgegeben. Brutal geil. Trotzdem habt ihr einen Investor, der halt will, dass das Ding irgendwie 500 Millionen bis 1 Milliarde wert wird, weil egal, was ihr da drunter baut als Umbrella, es muss ja nicht nur dieses eine Spiel sein, es kann sich ja weiterentwickeln. Die hätten euch wahrscheinlich zu einem trotzdem auch so als Gaming-Company gesehen, so von wegen, ihr baut jetzt ein Game nacheinander und ihr pusht das und das wird jedes Mal so ein Erfolg. Aber was die halt sehen wollen, ist, dass ihr euch nur größtenteils darauf fokussiert.
Genau.
Alles, was rechts und links passiert, wird halt brutal kritisch gesehen, wenn die Performance leidet. Solange die Performance da ist, ist nicht so schlimm. Und der Punkt ist einfach, ihr braucht's nicht, weil ihr habt ja Kohle auf dem Konto.
Genau.
So, es ist ja nicht so, dass ihr das Geld braucht. Also ihr könntet sagen, okay, wenn wir jetzt 2 Millionen da reinfließen lassen, dann ist es auf einmal 100 Millionen Umsatz statt 7.
Ja.
Okay, fair point, dann überlegt man sich, ob man das vorfinanzieren kann. Aber ihr habt ja trotzdem, für 2 Millionen braucht ihr 1 Jahr, dann habt ihr die 2 Millionen, die ihr, und könntet die parallel reinvestieren, dann würdet ihr alle ein bisschen weniger Geld verdienen oder auch mal zwischendrin nur über die Brand-Deals oder so, aber nicht über die Splash-App. Aber dann hättet ihr halt dieselbe Kohle ohne den Druck von irgendjemandem externen.
Safe.
Das heißt, ihr würdet euch nur Zeit kaufen, weil das Geld kriegt ihr so oder so. Und die Frage ist nur, wie kauft ihr euch Zeit? Und
absolut.
Der Punkt ist halt, die meisten brauchen das halt, um überhaupt diesen Punkt zu finden, dass es läuft.
Ja.
Und egal, mit wie vielen Leuten ich gesprochen habe, die Venture Capital genommen haben oder es verteilt haben, wenn ich die Chance hätte, meinen Laden selber zu führen, zu 100% als Core-Team, würde ich es immer selber machen, ohne Venture Capital Investoren, wenn es kein Winner-Takes-It-All-Markt ist. Wenn ich jetzt Flink gründe, in der Zeit, wo Gorillas existiert und andere, und wir schlagen uns drum, wer den Markt gewinnt, different story. Anderes Spiel.
Safe.
Aber sonst, ihr habt ja erstmal eure, also.
Ja, absolut. Full verstanden. Ich muss an Esche auch einmal sagen, HTGF, Jungs, voll korrekt. Also wir haben uns nicht dagegen entschieden, weil das nicht irgendwie der richtige Weg mit denen oder so gewesen wäre, sondern einfach, weil es eine übergeordnete Entscheidung war. Shoutout auch auf jeden Fall, wenn es irgendjemand von HTGF hört. Also wir haben uns sehr...
Kannst dir sicher sein, Grüße gehen raus.
Wir haben Termsheets von anderen Firmen gehabt, Firmen von anderen VCs, und es war für uns völlig klar, dass es HTGF geworden wäre. Aber genau. Nee, stimme ich dir 100% zu. Ich glaube, die Bedeutung von was ist Bootstrap versus VC-backed ist für uns noch nicht so klar gewesen. Trotzdem haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Unter anderem durch Bauchgefühl auch. Und dieses Bauchgefühl, ich vertraue immer mehr darauf. Also man darf es nicht unterschätzen, glaube ich.
Ja. Basiert ja auch immer mehr auf eigenen Daten. Ne? Also das, was du halt schon mal irgendwann gesehen und gemacht hast. Und dann verstehst du so ein bisschen mehr, warte, eigentlich ticken wir ein bisschen mehr so. Wir sehen ja, wir können Umsatz generieren und auch Profit. Warum sollten wir dann Geld nehmen? So, das ist ein neuer Stakeholder, dem müssen wir irgendwie, sind wir Rechenschaft schuldig? Keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel, ganz andere Gedanke, aber wenn du jetzt sagen würdest, ein Business Angel, also eine Privatperson, die Geld investieren würde. Und das ist jemand, der eine Gaming Company zu 100 Millionen Umsatz gebracht hätte oder so, oder eine App-Company generell, sagen wir Supercell, also aus den Nordics, Colibri Games, mit Idle Miner Tycoon, die Leute von Candy Crush oder so, wenn da jemand jetzt sagen würde, hey, wir schießen irgendwie 200 bis 500k rein zu einer sinnvollen Bewertung für euch und ihr hättet einen guten Advisor dabei, dann würdet ihr vielleicht sagen, hey, das könnte spannend sein, weil die Leute haben verstanden, wie das funktioniert, aber es wäre nicht automatisch der Venture-Track. Ihr könntet eventuell trotzdem eine profitable App-Firma oder generelle Firma bauen und könnte euch überlegen, wollen wir diese Person dabei haben im Gesellschafterkreis als irgendwie Committed Advisor.
Ja.
Komplett anders als irgendwie ein VC, der halt das dann auch dementsprechend mittreiben möchte und die Richtung relativ klar auch vorgeben möchte.
Mir fällt gerade was ein. Pass auf. Hallo liebe Zuhörer, wir machen tatsächlich eine neue App, gerade bauen wir, und dafür würden wir gerne kein VC-Money einsammeln, sondern irgendwie Angel Money. Und wenn ihr irgendwas zu tun habt mit Apps oder Gaming oder wie baut man ein frühes Unternehmen gut auf mit Mitarbeitern und so weiter, wären wir sehr interessiert an einem Gespräch. Und muss ich noch irgendwas sagen? Wir sammeln, keine Ahnung, so 200, 300k würden wir gerne einsammeln. Und meine E-Mail heißt jeremy@splash-games.com. Schreibt mir doch gerne mal, wenn das irgendwie spannend ist für euch. Schau, Podcast genutzt. Wunderbar.
Könnte gut funktionieren. Ansonsten WhatsApp oder LinkedIn und ich mache eine Intro, falls jemand das Gefühl hat, das muss nochmal ein bisschen persönlicher sein und ich soll eine Nudge dazu geben. Aber ich glaube, da gibt es ein paar Leute, weißt du, so, die halt wirklich als Strategic Advisor und Angel wirklich relevant Input liefern können.
Ja.
Weil das ist so das, was jetzt ja auch rauskam. Ihr seid ja einfach sehr ehrlich, hey, wir sind relativ frisch. So, wir sind noch nicht so alt. Ich meine, 21, oder?
22.
22,
mittlerweile,
Entschuldige.
Ja.
Ach, verdammt.
Alt.
Ja. Weißt
wie
du,
alt
so,
bist du?
29, werde 30. Keine Sorge, geht schneller, als man denkt. Nicht so lange her, da habe ich den Podcast noch so 2-3 Jahre gemacht und war auch irgendwie 22, aber
ja, ja.
Getting old now. Mit 2 Kids und so ist das ein whole different game.
Aber chill, 29 ist doch nicht alt.
Nee, aber die Verantwortung wird eine andere. Wenn du rauskommst aus diesem ich mache alles alleine hin zu Family,
safe.
Das ändert sich. Nicht mal das Alter, scheiß drauf, aber die Verantwortung, die man dann irgendwie trägt. Naja, auf jeden Fall, also es gibt, glaube ich, echt einige spannende Leute, die da also immer wieder für Sparring auch einfach, ne, du kannst ja, rein theoretisch könntest du auf jeden zugehen und sagen, ey, ich finde mega spannend, was ihr gemacht habt, wir bauen gerade das hier, können wir uns mal unterhalten für ein Lunch oder so. Ich glaube, das ist schon spannend.
100%.
Und vor allem, weil ihr eben so reflektiert seid und sagt, hey, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir haben halt irgendwie hier was richtig gemacht, aber wir wissen nicht, ob wir das jetzt 10-mal hintereinander richtig machen können.
Ja.
Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die euch tatsächlich sehr weit tragen wird.
Bin ich mal gespannt, ja.
Wenn ihr, also wie sehr plant ihr im Voraus, also so generell einfach nur, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt neue Apps und so, oder auch generell, du sagst, du bist der Datenbasiertere. So, wenn ich jetzt fragen würde, so Hannes und Jeremy in 2 Jahren, hättest du ein Zielbild dafür oder bist du so, hey, wir sind so im Moment, das passiert jetzt gerade einfach und für die nächsten Wochen kann ich dir sagen, was passiert?
Also, das ist vielleicht nur meine Community, mein Umfeld oder meine Art zu arbeiten oder was wir gründen immer, aber uns kommen jegliche Form von Businessplänen oder literally Pläne über 3 Monate hinweg so unnötig vor. Also regelmäßig setze ich mich mit irgendwelchen Firmenpartnern hin und die sagen, wo steht ihr in 6 Monaten? Sag mal bitte den Umsatz an, Downloads und so weiter. Keine Ahnung. Holy shit. Also wie langweilig wäre Unternehmertum, wenn man wüsste, was man für Hebel trifft, wie erfolgreich man mit Aktion XYZ ist. Also ich baue mein Produkt für jetzt weiter und ich mache mein Marketing für jetzt und dann schaue ich doch, wo ich rauskomme. Meine Güte, schreibe ich hier einen Businessplan für 2 Jahre? Voll unnötig, keine Ahnung.
Jeder Late-Stage-Investor oder jeder, der irgendwie so 20 Millionen plus Umsatz macht im B2B und sagt, hey, wir müssen auf 40 Millionen wachsen oder 50 Millionen, reibt sich gerade die Haare oder den Kopf und sagt, ja, das ist mein Leben, weil das müssen wir machen, sonst wissen wir ja gar nicht, ob wir da rauskommen, wo wir hinwollen.
Safe.
Das ist geil.
Es ist halt ein total anderes Game.
Ja, klar.
Auch, ne, wir haben safe, also wir haben einfach sehr krasse Marge auf unser Produkt. Wir haben keine Lagerkosten, wir haben wenig Mitarbeiter. Also wir sind so profitabel, dass wir einfach vor nichts Angst haben müssen. Deswegen sind wir in diesem Modus so von, wir machen was Geiles und wir machen was funktioniert und wir machen es mit Durchschlagskraft. Und bis jetzt haben wir alles abgerissen und in diesem Lauffeuer kann man einfach weiter nach vorne preschen mit der Geschwindigkeit. Deswegen sage ich noch Scheiß auf Businesspläne, aber mal gucken, was ich noch so gründen werde.
Du hast gesagt, ihr seid offen für Angels oder Leute, die sich mit den Themen auskennen, die euch beschäftigen. Gibt es irgendwelche speziellen Opportunities oder Themen, in die ihr eintauchen wollt, wo du sagst, wenn jemand da was macht, wäre auch nochmal spannend?
Also was ich besonders spannend finde, da denke ich jetzt zum Beispiel gerade, ich habe noch nicht angefangen, richtig Outreach zu machen an DLS, mit dem ich auch im engen Austausch bin, der jetzt zum Beispiel...
David Stade meinst du jetzt?
Genau.
Ja, der ist der Manager von Knossi. Nur.
Genau, der Manager von Knossi, der dann zum Beispiel einen Influencer dazu bringen könnte, zu investieren. Das sind besonders spannende Investments, weil wir so Creator-driven sind. Das wäre super spannend, alles so Creator-Economy. Aber ich glaube, die Person, die jetzt so mich vorher 30 Minuten hat reden hören, weiß schon ungefähr, dass sie irgendwie relevant mir helfen könnte. Ich weiß es ja vielleicht selbst noch nicht, was mir so ganz genau helfen könnte. Und ansonsten einfach auch ein bisschen Spielgeld, ganz ehrlich. Also man braucht ja nicht lügen. So ein bisschen Spielgeld und Leute, die einfach einen Gewinn sehen wollen, glaube ich, ist wichtig, gerade Macher irgendwie. Ja.
Ich glaube, ich würde es gerne auf der Note belassen und sagen, hey, das ist ein geiles Ende, weil man einfach merkt so, hey, ihr habt Bock, Sachen zu machen. So, und ich will jetzt gar nicht nochmal irgendwo irgendwas auseinandernehmen, wie ihr das gemacht habt, das gemacht. Ich glaube, wir können uns sicher in 6 bis 12 Monaten nochmal hinsetzen mit dir und Hannes und es ist wieder sehr viel Neues passiert und geiler Shit, der sich irgendwie entwickelt. Ich finde es sehr beeindruckend, weil am Ende habt ihr einfach gemacht und das gebaut, wofür viele, glaube ich, echt jahrelang versuchen und habt da out of the gate einiges richtig gemacht. Seid da aber ehrlich zu euch selber und sagt, hey, keine Ahnung, ob wir das und wie oft, häufig wir das replizieren können.
Ja.
Ich finde es sehr spannend. Ich bin dir dankbar für all die Insights, weil ich glaube, da war
viel dabei. Ich danke dir für das die sehr gute Podcast-Folge. Es ist echt spannend. Ja.
Ich würde sagen, du hast gerne nochmal die letzten Worte an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten und dann machen wir hier mal einen Cut.
Normalerweise sage ich immer sowas wie, Leute, postet eure Entwürfe oder so, ne, weil ich jetzt gar nicht so diesen Business-Zusammenhang mache. Schaut doch gerne mal auf meinem LinkedIn vorbei. Also wenn es jetzt das Angel-Investment-Nummer zu groß ist oder nicht spannend, dann lasst doch einfach mal auf LinkedIn adden. Ich bin einfach gerade froh über alle so coolen Leute wie dich, die ich kennenlernen darf, die irgendwie in dieser ganzen Business-Szene mehr connected sind, weil wir einfach da voll reinkommen müssen. Und deswegen freue ich mich einfach über jeden Kontakt und über jeden Austausch und ich freue mich auch ab jetzt ein bisschen mehr Podcasts zu hören, nämlich Unicorn Bakery.
Jeremy, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Also wenn das nicht eine verrückte Geschichte ist, dann weiß ich auch nicht. Jeremy und Hannes, natürlich sein Geschäftspartner, auch wenn der nicht dabei war, haben da wirklich was Unfassbares gebaut. Innerhalb kürzester Zeit von, wir fangen an mit Social Media, machen hunderte Millionen Views und dann auch irgendwie Millionen an Umsatz. Finde ich es extrem beeindruckend, extrem faszinierend, vor allem, weil man von außen, wenn man nur guckt, häufig, wie gesagt, denkt, Creator, Social Media, okay. Wenn man hinter die Fassade guckt, ist das ein substanzielles Business. Dass sich aktiv gegen Venture Capital entscheiden kann, ist ja auch eine Luxusposition. Haben auch viele, die hier zuhören, wahrscheinlich nicht. Deswegen, glaube ich, kann man sich überlegen, was man daraus lernen kann, möchte und sollte. Wenn dich die Geschichte auf der einen Seite inspiriert hat oder du was Sinnvolles daraus gelernt hast zum Thema Social Media oder auch wie sie die App vertreiben, Distribution, warum sie sich gegen Venture Capital entschieden haben, dann teil das gerne mit jemandem, der davon profitieren würde. Und abonniere unseren Kanal, dass wir weiter so gute Episoden produzieren können. Feedback gerne an Fabian Tausch auf LinkedIn oder fabian@unicornbakery.de. Und ich sag mal, bis zur nächsten Episode bei Unicorn Bakery.